Ich lebe zeitweise in Italien. Am 14. September, dem Todestag Dantes, Alberto Casadei im Radio zu hören, der darauf Wert legte, dass das Narrativ nicht ausgelassen wird bei aller Hinwendung zum allegorischen Formalen. Und das hat mir dann so ein bisschen den Weg gewiesen. Es ist natürlich auch so, dass Dante in Italien derartig omnipräsent ist und man gerade bei dem ersten Canto, den wirklich jeder zu kennen scheint, diesen Zwiespalt zwischen Originalität und fast, möchte ich blasphemisch sagen, schon Abgegriffenheit erfährt, ja, weil das einfach so wie geflügelte, aber auch schon etwas erlahmte Phrasen dann sind. Und ich habe mich entschlossen, ich lese nur die ersten 105 Zeilen, also das ist nicht der ganze Canto. Der unterscheidet sich ja auch insofern ein bisschen, würde ich sagen, von den anderen, weil er sehr funktional einführt. Die Ausgangsposition des Ich-Erzählers erläutert und mit der Einführung Vergils dann schon die Prophezeiung einbringt für das, was die gesamte Commedia dann präsentiert. Und also einschließlich des Hinweises darauf, dass Vergils Führung dann von Beatrice später übernommen wird. Und insofern ist es etwas anders und weniger ja, traumhaft im Imaginär. Also ich fange jetzt an, damit es nicht zu lang wird. Mittendrin im Leben, auf halber Strecke der Zeit, die man als Mensch hat, fand ich mich tief im Wald verirrt. Die Richtung war verloren. Ich finde heute die Worte kaum dafür. So graut es mir allein bei dem Gedanken, wie dicht der Wald war und dabei so finster und bitter. Der Tod könnte nicht bitterer sein. Doch gab's auch Gutes, davon will ich reden, von anderen Dingen, denn auch die habe ich erlebt. Ich weiß nicht, wie ich damals in den Wald geriet. Ich war so müde, wollte nur noch schlafen, kam vom Weg ab, sah nicht mehr, wohin es ging. Dann gelangte ich zum Abhang eines Hügels und endlich auch ans Ende dieses Tals, das mir das Herz mit solcher Angst erfüllte. Ich schaute hoch und sah die helle Kuppe schon im Glanz der Sonne, unserer Sonne, die allen die Richtung weist auf jeder Straße. Da legte sich die Angst ein wenig, die mir die ganze elendig zugebrachte Nacht das Herz beschwerte und nicht weichen wollte. Und so wie einer, der es knapp noch aus dem Meer ans feste Ufer schafft, mit Mühe keuchend nochmal zurück aufs düstere Wasser blickt, so ging es auch mir, nur weg von hier, so dachte ich und sah doch auf den Schreckenspfad zurück. Der hat vor mir noch keinen lebend durchgelassen. Mein Körper war ermattet und ich machte Rast, nur kurz. Dann stieg ich weiter durch die Öde, talseits zur Stütze den linken Fuß gesetzt. Jedoch der Anstieg war noch kaum begonnen, da tauchte ein Panther auf. Glatt, behende, wie eine Katze war er mit geflecktem Fell. Er ging mir nicht mehr aus den Augen, sogar den Weg schnitt er mir dauernd ab und schließlich drehte ich um und wollte wieder abwärts gehen. Just da, in dem Moment begann der Morgen. Die Sonne ging auf, rings um sie Sterne, die bei ihr sind, seit Liebe von höchster Hand all diese Schönheit zum ersten Mal bewegte. Es war so mild und sanft zu dieser Stunde und zu dieser Jahreszeit, dass mir so war, als könnte dieses wilde Tier nur Gutes bedeuten. Doch verging mir dieser Eindruck, als mein Blick sodann auf einen Löwen fiel. Mir schien, als käme dieser direkt auf mich zu, den Kopf erhoben und vor Hunger rasend. Im Beben versetzte er die Luft, die ihn umgab. Und eine Wölfin, ganz mager und von Gier gehetzt, die vielen auf der Welt das Leben schon verdorben und elend zugerichtet hat, machte mir solche Angst mit ihrem Anblick, dass alle Hoffnung auf den Hügelkamm verging. Und so wie einer, der sich stets bereichert und dann erlebt, dass er auch mal verliert, nur noch jammert und klagt und sich betrübt, so habe ich mich durch diese Bestie gefühlt, zurückgedrängt von dem getriebenen Untier, dorthin verscheucht, wo stets die Sonne schweigt. Stolpernd lief ich also den Hang hinunter und sah auf einmal jemanden dort stehen, blass, als stünde er schon lange schweigend da. Kaum, dass ich ihn in dieser Wüstenei erblickte, rief ich ihm zu: Erbarm dich meiner, wer du auch seist, ein Schatten oder wahrhaft ein Mensch. Kein Mensch, gab er zur Antwort. Mensch war ich einmal, Lombarden, meine Eltern beide, aus Mantua stammend von den Familien her. Geboren bin ich in Julius spätem Reich, in Rom habe ich gelebt unter Augustus dem Guten in der Zeit der falschen Götter. Dichter war ich, besang Anchises Sohn, den Gerechten, der als das große Ilion schon in Schutt und Asche lag, von Troja kam. Doch sag, warum willst du zurück ins Elend und steigst nicht hier hinauf auf diesen Berg, der lieblich ist und Ursprung aller Freude? Also bist du Vergil, du bist die Quelle, die sich zum breiten Strom der Sprache dehnt, fragte ich ihn und senkte meine Stirn beschämt. O aller anderen Dichter, Licht und Ehre, mögen mein Lernen, meine große Liebe zu deinem Buch sich mir damit verlohnen. Du bist mein Meister, ich bin nur durch dein Wort. Du bist es doch, von dem ich alles lernte, den hohen Stil, der hat mir Ehre eingebracht. Schau, diese Bestie, die zwingt mich zur Umkehr. Hilf mir, weiser Dichter, bei der Flucht vor ihr. Das Blut gefriert mir schaudernd bei dem Anblick. Du suchst dir wohl besser einen anderen Weg, riet er mir darauf, denn er sah mich weinen. Nur so kommst du aus diesem finstern Ort. Diese Bestie, deren wegen du jetzt heulst, lässt niemanden an sich vorbei. Sie peinigt vielmehr jeden, solange bis er lieber stirbt. Sie ist von Natur so widerwärtig böse, ewig ungestillt bleibt ihre Lust und Gier. Mehr als vorher hungert sie nach dem Fressen. Sie paart sich gern mit Tieren aller Arten, das nimmt kein Ende, bis er als Windspiel kommt. Sie jagt und stellt, auf das sie voller Qualen stirbt. Er, den weder Land noch Münze nähren wird, vielmehr lebt er von Weisheit, Liebe, Tugend, zwischen den Dioskuren kommt er auf die Welt. Soweit der erste Kanto.